Ja, herzlich willkommen zum Animex Podcast. Es sind hier im Raum die Anita Lewinsky, auch bekannt als Ani.
Und der Tobias Hösel, auch als bekannt als Kato.
Ja, und also ich denke mal, das wird ja jetzt eine gewisse Überraschung sein, dass wir jetzt den Podcast hier haben. Also wir haben das jetzt auch im Vorfeld nicht wirklich groß publiziert, dass wir das planen. Was auch den Hintergrund hatte, dass es klar, also ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber also bei mir war es so, also vor einer Woche war ich mir noch nicht sicher, ob wir es wirklich durchziehen.
Ja, ich fand es ja auch von Anbeginn eine sehr, sehr nette Idee. Ich hoffe auch, dass wir das so halbwegs rüberbringen können und das dann auch in Zukunft ganz, ganz oft machen werden und die Leute es trotzdem nett finden, auch wenn wir uns manchmal noch nicht so optimal anstellen
hier. Ja, ich glaube, du warst auch noch nie in dem Podcast mit dabei direkt, oder?
Nein.
Ich nämlich auch nicht. Also von daher sind wir hier zwei komplette Neulinge. Wir freuen uns auch auf Feedback und ja, wie gesagt, also einfach dann im Weblog-Beitrag dazu dann einfach ein bisschen kommentieren, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Ich denke, thematisch wird das Ganze so ein bisschen auf den Verein Animex gemünzt sein, also das heißt so das typische Vereinsleben, also was eher so offline passiert. Also online haben wir ja schon das aktiven Blog, das recht gut ankommt. Aber ich denke halt immer so ein bisschen das, was jetzt offline passiert, das geht noch so ein bisschen unter einfach. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir hier jetzt in dieser Konstellation sind. Also die Anita ist ja jetzt frisch gewählt als neue Schatzmeisterin im Verein mit dabei, war zuvor Schriftführerin. Und ich bin jetzt hier halt für die Homepage als Geschäftsführer und Programmierer zuständig. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir so mal das ganze Vereinsgeschehen euch ein bisschen näher bringen.
Ja, wir haben ja immer doch auch einige Aktionen oder Projekte neulich, beziehungsweise sogar letztes Wochenende waren wir auch auf dem Comic Salon Erlangen anwesend. Der geht ja von Donnerstag bis Sonntag. Wir waren da voll mit dabei. Ab Donnerstagmorgen Stand aufbauen.
Es ist ja eigentlich auch schon eine relative Institution, dass wir da mit dabei sind. Ich glaube, seit 2000 sind wir dabei und waren dann jedes Mal, also alle 2 Jahre, wenn der Comic-Salon stattfindet, hatten wir jedes Mal einen Stand, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, der Comic-Salon findet eben nur alle 2 Jahre statt. Der ist immer abwechselnd mit dem Comic-Fest München. Und wir sind da wirklich schon lange dabei. Ich glaube auch wirklich seit 2000.
Ja, ich denke auch. Das war kurz nach der Vereinsgründung, dass wir da zum ersten Mal dabei waren. Und das war damals auch schon also so etwas chaotisch. Das war noch so die Zeit, wo Manga wirklich noch ganz neu war und das noch sehr etwas, skeptisch beäugt wurde von den Comic-Salon-Leuten. Also das war ja dann zuerst nochmal so ein komplett abgeschirmter Bereich in einem anderen Gebäude, so dass sich da auch bitte bloß keiner vom Publikum auch wirklich hin verirrt. Also jetzt inzwischen ist es ja doch ein bisschen präsenter, denke ich. Also man hat sich zumindest so ein bisschen damit arrangiert, dass es kein vorübergehender Hype mehr ist, den man aussitzen kann.
Ja, inzwischen gehört das schon zu dem etablierten Bereich auch. Und ich kann die Veranstaltung wirklich nur jedem empfehlen. Also sie gefällt mir jedes Mal wieder aufs Neue sehr gut. Und auch für jeden, der sich allgemein auch für Comics interessiert, schaut einfach mal vorbei. Ja.
Also vom Klientel ist es ja her, also mir fällt auf, dass es vergleichsweise wenig Cosplayer sind. Quasi der Fokus vom Comic-Salon eher dann doch auf den Zeichnern liegt. Also die können sich da recht gut präsentieren.
Ja, also was heißt, also an Zeichner allein richtet sich es natürlich nicht, aber ich denke auch, die sind, spricht es eher an. Vor 2 Jahren waren relativ viele Cosplayer auch da, aber das ist auch ein bisschen zurückgegangen. Es war ganz normal auch Cosplayer da, auch Comic-Cosplayer, aber es sind nicht so viele wie auf anderen Veranstaltungen, denke ich auch.
Dafür hatten wir die Deutsche Cosplay-Meisterschaft da.
Ja, also es war...
War das vor 2 Jahren auch schon? Ich glaube noch nicht, oder? Das war jetzt, denke ich, eine Premiere, dass die...
Nein, vor 2 Jahren war auch schon die ein Vorentscheid in Erlangen. Genau, das war ein Vorentscheid von der Deutschen Cosplay-Meisterschaft, um eben sich fürs Finale in Frankfurt qualifizieren zu können. Und
wir waren beide zu spät.
Wir waren beide zu spät, ja. Wir sind genau raus, als die dritte Gruppe dran war. Und das war dann auch leider die letzte.
Genau, also die Sieger hatten wir jetzt irgendwie gar nicht gesehen. Das war etwas schade. Aber es war sicher ganz toll. Also gewonnen hatte ja diese Ranma-Gruppe.
Ja, die waren sehr süß. Die waren auch schon, haben auch schon auf der Dokumir am Vorentscheid teilgenommen und sind da leider nicht weitergekommen. Da fand ich den Auftritt auch schon sehr, sehr schön. Ich glaube, sie haben das selber gemacht. Das ist, wer es in den News schon gelesen hat, die Blackie und die Tsubaki aus Ranma. Und die haben eine sehr süße Performance gemacht. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass es dasselbe war wie von der Dokumi.
Wen haben die dann auch gecosplayt? Oder sind es?
Nee, Ranma und
ach, Shampoo, jetzt lese ich es genau. Auch, ja. Also ja, was haben die da gemacht auf der Dokumi?
Ja, die haben halt so eine Art Kampfvorführung gemacht und haben halt auch die zwei Charaktere und deren Verhältnis ein bisschen rausgearbeitet. Kann sich jeder auch gerne bei Ben Sonders angucken. Der zeigte immer die Gewinner-Videos.
Okay. Gut, dann gab es natürlich auch außer Cosplay auch noch, was Printprodukte angeht, was Neues bei uns.
Ah, stimmt. Also, ja, genau.
Genau, also ich meine, es ist jetzt irgendwie, es war ja schon fast so eine Art Running Gag, also der Erscheinungstermin vom neuen Manga-Mix. Also wann war er ursprünglich angekündigt?
Ich befürchte schon seit der Animoc, und zwar nicht dieses Jahr.
Ja, ich hatte auch sowas in Erinnerung, dass es sich mehr als ein Jahr verzögert hat. Aber also zum Schluss hin war es auch zugegebenermaßen schon fast so eine etwas angespannte Atmosphäre, weil es war für uns eine etwas blöde Situation. Wir hatten ja bei der Ostereieraktion schon die als Preise verlost eigentlich, weil wir da sicher waren, da zu Ostern ist er endlich da. Und ja, jetzt haben sie dann halt doch noch irgendwie einen Monat warten müssen, bis dann die Preise wirklich gekommen sind. Und ja, ich glaube, also ich war schon so ein bisschen genervt.
Ja, das ist halt immer das Los von ehrenamtlicher Arbeit. Man kriegt halt nie was fertig. Dafür ist der gute Band auch hat mal wieder Rekorde geschlagen mit seinen, wie viele Seiten hat er insgesamt?
Ich glaube, 376 sind es, wenn man das Cover mit dazu zählt.
Ja. Insgesamt 12 Geschichten, mehrere Mikro-Dojinjis, Illustrationen sind drin.
Also, und hast du schon welche gelesen?
Also ich habe es schon angelesen und es ist für jeden wieder was mit dabei. Es ist also, ich finde die Auswahl immer sehr schön. Also es beschränkt sich ja nicht nur auf ein Genre, sondern es ist ja alles reingepackt. Also wer da nichts findet.
Ja, das ist auch mein Eindruck immer, also dass da jetzt, also sowohl jetzt dieser klassische Manga-Stil, also so dieser eher Shoujo-Soft angehauchte und halt bis hin zu Sachen, die ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich in einem Manga-Band erwartet hatte. Also so vom Zeichenstil her war diese Geschichte mit dem Affen zum Schluss her schon wirklich sehr klassischer Comic-Stil eigentlich. Also da war ich, ja, ich meine, es war gut erzählt vom Handlungsablauf her. Also da ist jetzt quasi, da geht mein Geschmack, was Geschichten angeht und was jetzt die Zeichnungen angeht, fast ein bisschen auseinander. Also was mir jetzt so ein bisschen am besten gefallen hatte, war, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hattest, diese The Wrong Way.
Welcher war denn das?
Das war, da ging es so um Mobbing in der Schule, um die ursprünglich eigentlich selbst gemobbt worden ist, dann aber selbst sich so ein bisschen zu einer Mobbenden entwickelt hatte, aber dann halt vielleicht doch irgendwann so merkt, okay, es ist vielleicht nicht ganz das Tollste.
Ah ja, stimmt.
Also das fand ich halt von der Handlung her eigentlich sehr ansprechend. Und was mir eigentlich auch sehr gut gefallen hatte, also das, ich glaube, da wirst du noch nicht so dazu gekommen sein, dann, das ist eher ein bisschen an der zweiten Hälfte, dann dieses When It Comes. Also das fand ich einfach von der Art, wie es erzählt wird, einfach ganz klasse.
Den habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Also ich finde, wie gesagt, einfach diese Zusammenstellung sehr gut, weil das ist was ich normalerweise nicht in die Hand nehmen täte, so eine Art von Geschichten wahrscheinlich. Und mir hat der auch sehr gut gefallen. Der war halt sehr bisschen psycho. Und ich finde das immer interessant. Also halt mal so ein bisschen außerhalb von seinem typischen Sichtweise auch mal was mitzubekommen.
Gut, und natürlich dann, das muss jetzt auch erwähnt werden, die Fileki-Geschichte. Also die scheint ja so ein bisschen die zu sein. Also ich weiß nicht, der Fileki ist ja momentan eh so ein bisschen der allgegenwärtige Tausendsasser. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Also jetzt auf dem Comic-Salon war er ja omnipräsent. Ich war ja bei diesem Panel Politik, also Comics und Politik, da war ja der Fileki auch mit dabei bei dem Panel. Und zwar, weil er für das SPD-Magazin Vorwärts schreibt, also Comics zeichnet. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Also das ist jetzt auch ist dann wohl, ich glaube, irgendwie so über Umwege von Tokyopop arrangiert worden. Wobei er da quasi so ein bisschen, naja, also er hat dann schon so ein bisschen eine gewisse Distanz dazu gezeigt. Also er hat dann halt gemeint, dass die Geschichten sehr gemischt angekommen sind bei den Lesern. Also dass es da wohl schon manche Shitstorms gegeben hatte, einfach weil er da in einem Comic dann mal wieder irgendwie quasi verglichen hat, ob jetzt Linksextremismus und Rechtsextremismus vergleichbar sind und so weiter in der Gewaltausprägung dann. Und das ist halt immer so ein etwas heikles Thema. Also da hat es dann wohl etliche Abo-Kündigungen gegeben, also wo dann Leute gesagt haben, nee, ab jetzt lese ich diese Vorwärts nicht mehr, weil da irgendwie ja der Rechtsradikalismus verharmlost wird.
Also er schreibt da tatsächlich
kritische
Comics in so einem Magazin von der SPD.
Genau, also in diesem Vorwärts. Und das ist dann halt eher so ein Strip dann. Also das waren von den Leuten, die jetzt bei dem Panel mitdiskutiert hatten, waren das insgesamt eher so die Leute, die halt dann diese vier Bildergeschichten oder sowas in die Richtung machen. Es war einer dabei, der hatte dann einen kompletten Band über den Krieg in Afghanistan dann gezeichnet. Also das ist sicher auch ganz interessant. Hatte da wohl auch irgendwie Kontakt zur Bundeswehr und so weiter. Also das war, es hat schon interessant ausgesehen, wusste ich bis dahin auch nicht. Es war natürlich insgesamt, wie gesagt, eher dann auf diese Kurzgeschichten dann fixiert, also auf diese vier oder diese einfach bloß diese Comicstrips halt. Gut.
Wir hatten ja vom Animex aus, also dazu muss man sagen, wir arbeiten ja dadurch, dass wir ja schon lange in Erlangen sind, auch ein bisschen eben immer zusammen mit dem Comic-Salon Erlangen und haben auch noch andere Panels mitorganisiert und haben uns da auch so ein bisschen abgewechselt mit der Anwesenheit, weil es muss ja auch jemand leider am Stand sein. Ich selber hatte die Möglichkeit, zu einem Panel zu gehen, das über Urheberrecht sich gedreht hat.
Genau, das ist ja, glaube ich, momentan auch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Also wer hat denn da mitdiskutiert?
Also es war einmal jemand von der Konichi anwesend, der Tobi, der halt sozusagen den Anime-Manga-Bereich ein bisschen vertreten hat. Dann waren zwei Künstler da.
Also Comiczeichner oder?
Comiczeichner, genau, die auch publizieren, beziehungsweise halt professionell, also die halt arbeiten als Comiczeichner, also nicht nur Fans. Und was ich auch sehr interessant fand, haben sie sich dazu auch einen Rechtsanwalt, der spezialisiert auf Urheberrecht ist, eingeladen, der halt dann die rechtliche Situation darlegen konnte. Ich finde das immer, es ist sehr schwierig sozusagen als Laie da diese Problematik überhaupt zu erkennen. Und
gut, was waren da so die diskutierten Punkte? Also ich meine, was ja jetzt üblicherweise immer so, also recht hoch diskutiert wird, ist ja dann so diese File-Sharing-Sache. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann so das ist, was jetzt in dem Kontext dann für so einen Comiczeichner besonders interessant ist.
Also wir in der Anime-Szene kennen ja auch vor allem das Thema einfach durch Raubkopien, wo immer ganz heiß bei uns diskutiert wird. Das ist halt eine Fälschung von einer Anime-Figur. Ne?
Okay, also du meinst jetzt diese Model-Kits, die gefälscht sind oder von irgendwelchen Postern. Dieses ganze Merchandise-Zeug halt, oder?
Weil das lässt sich ja auch, dieser Verstoß, ne, im Grunde aufs Urheberrecht zurückführen, dass man da verstoßt. Und das wurde nur ganz kurz andiskutiert, sondern es ging wirklich vorweglich um eben Comic-Geschichten. Und da war das eben auch sehr nett halt, die Meinung der Künstler zu hören, wie die das denn sehen, wenn jemand sozusagen ihr Zeug nimmt und irgendwas anderes draus macht, ja, also oder irgendwo anders veröffentlicht.
Okay, also du meinst jetzt im Sinne von Scanlations oder so in diesem Sinne?
Genau.
Weil im Prinzip, man hat ja dann auch auf der anderen Seite auch solche Fanarts, Fanfictions und so weiter. Das ist ja im Prinzip auch eine Urheberrechtsfrage, aber ist ja nicht unbedingt dasselbe, wie wenn man es einfach kopiert.
Ja, also es ging viel darum, dass das ist ja auch ein ganz üblicher Vorgang. Irgendwo ist ein Comicstrip und jemand anders postet ihn auf Facebook. Ja? Also so kann man sich das jetzt mal ganz billig vorstellen. Oder auf Google,
ja.
Wie heißt das?
YouTube?
Nein. Ja. Gibt Google Tactics.
Ich Ach weiß so, Google, nicht. Google Plus, also dieses Google Plus, oder?
Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Und also die Meinung wirklich von den Künstlern war da wirklich sehr akkurat. Im Endeffekt stört's die wirklich erst, ja, wenn jemand anders damit Geld verdient. Weil eigentlich finden die das halt als Anerkennung, wenn jemand ihr Zeug verbreitet, okay, ja, dass sie das halt als Anerkennung sehen.
Gut, aber also die sehen es wohl eher liberal. Ich kann natürlich gut sein, weil ich denke ja auch jetzt im Printbereich haben wir da die Probleme noch nicht so.
Ja.
Also ich denke mal jetzt bei den DVDs, also bei den Animes ist ja so das, was man jetzt innerhalb der Szene gefunden hat, ja eher so der Konsens quasi, okay, Fansubs ist okay, solange es halt in Deutschland nicht lizenziert ist. Dann, wenn jetzt irgendwie eine DVD dazu rauskommt, dann hört's bitte auf, eure Fansubs zu publizieren. Ich glaube, das gilt dann aber auch unabhängig davon, ob jemand Geld verdient damit oder nicht.
Ja, also das war eben auch so ein bisschen heiß diskutiert im Endeffekt, dass man jetzt sich halt Gedanken drüber machen muss, wie man das Ganze gestalten will. Wie du auch sagst, ne, man muss sich jetzt Gedanken machen, wie man denn das Urheberrecht ändern will. Weil bisher betrifft es halt nur so Randnischen, ja, und noch nicht alle. Aber wenn man jetzt natürlich das nicht irgendwie festlegt, wie man das in Zukunft machen will, dann entsteht natürlich irgendwann mal ein Schaden. Und man hat auch einfach das Problem, gut, jeder ist so ein bisschen hier genervt von der ganzen Bürokratie etc., ja, aber in Deutschland kann man wenigstens für sein Recht halt dann kämpfen. Und man hat diese Gesetze, auf die man sich halt beziehen kann, mit denen man halt dann sein Recht einklagen kann, wenn man halt von jemand anders was gestohlen bekommen hat. Aber international scheint das auch ganz, ganz schwierig zu sein, da überhaupt jemals was dann zu sehen.
Davon. Ja, aber ich denke mir jetzt andererseits wieder, also um was geht's denn dann konkret? Also weil ich weiß jetzt nicht, ob deutsche Comics tatsächlich, also Comics von deutschen Zeichnern tatsächlich im Ausland so häufig irgendwie illegal verbreitet werden. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es jetzt auch nicht, aber bei DVDs und Filmen hast du es ja zum Beispiel
Ja,
da hast du das massiv ja das Problem. Und wenn jetzt einfach Bücher genommen werden, die werden ja auch in mehreren Ländern verlegt. Also
Na gut, aber da können sich ja diejenigen, die das dann vor Ort in dem jeweiligen Land dann verlegen, dann irgendwie darum kümmern. Aber gut, okay, das ist jetzt, glaube ich, auch eine Detaildiskussion.
Ja.
Also ich finde es ja wirklich schade, dass ich da nicht dabei war, weil ich meine, du merkst ja, das ist schon ein Thema, das mich auch sehr interessiert. Gut, also dann mache ich jetzt noch schnell die Überleitung zu dem Panel, wo ich dann auch wirklich mit dabei war, und zwar nicht bloß als Zuhörer, sondern auch als Diskutant. Und da ging es jetzt um das Thema Doujinshi in Deutschland. Also jetzt nicht unbedingt deutsche Mangas in Deutschland, die haben ja nochmal ein eigenes Diskussionspanel bekommen, sondern wirklich jetzt also Doujinshis. Also da ging es halt jetzt vorrangig um diese, ja, es sind ja hauptsächlich Anthologien, die jetzt in Deutschland erscheinen. Also jetzt, es war die Herausgeberin von diesem A Story to Tell, die Windreiter war da. Dann genauso der Rote Kater, der hat jetzt, der zum einen macht der bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft dieses Baito-O, das wir bei uns auch im Webshop haben. Und dann zum anderen bei Comic Culture ist er gerade aktiv. Das ist jetzt nicht mehr direkt Doujinshi, also das ist schon so ein im Prinzip ein richtiger Verlag, wenn auch ein Independent-Verlag. Und auch die Marika Herzog, die Demonical Child, war da mit auf dem Panel, und halt noch die Mulana, die jetzt gerade anfängt, dem Wolfe bei der Manga-Mix-Redaktion zu unterstützen. Und der Wolfe selbst und, wie gesagt, ich dann war da. Und genau, also die Moderation hatte ja die Anne Delseid übernommen, und die hatte halt dann einfach zu verschiedenen Projekten dann immer wieder gefragt, also zum Manga-Mix und zu A Story to Tell, einfach, dass die Leute so ein bisschen erzählen, wie sie zu den jeweiligen Projekten gekommen sind, warum sie das machen und auch wie groß die Projekte sind. Also da war es ja so, dass da unser Manga-Mix schon ein bisschen herausgestochen ist. Also die meisten Doujinshis, also sowas wie A Story to Tell oder auch die Baito-O, ich denke auch, es war jetzt ungefähr, der war jetzt nicht dabei, aber ich habe so im Hinterkopf, dass jetzt die Shonen Goku auch so halt immer so in einer Auflage von, sagen wir mal, 1 bis 300 Stück oder so ungefähr hergestellt worden sind. Und da ist ja unser Manga-Mix irgendwie mit 2000 oder wie viel sind es eigentlich? Also irgendwie so größenordnungsmäßig 2000 Stück, doch ein bisschen größer. Also ist ja nicht mehr so direkt ein Doujinshi im Sinne von Selbstverlegung. Also zumindest die Zeichner verlegen es nicht mehr selbst, sondern wir als Verein sind da quasi der Verlag.
Von daher aber stimmt, das ist eigentlich schon ein sehr großes Projekt geworden. Aber ich habe mir ja auf dem Comic-Salon Erlangen sagen lassen, dass wir das ein bisschen doof gemacht haben, dass wir die durchnummeriert haben.
Ja, darum ging es auch in dem Panel irgendwie, dass es dann so dieser Effekt eintritt. Man kauft sich halt Band 9 eigentlich fast nur dann, wenn man auch Band 1 bis 8 hat. Und ich glaube, manche andere Anthologien haben es halt fast noch ein bisschen schwieriger, weil die haben dann am Anfang versucht, so durchgehende Geschichten zu erzählen. Das heißt dann Kapitel 1 von der Geschichte dann in Band 1, Kapitel 2 in Band 2. Und da ist es halt dann für die Leute, die in der Mitte anfangen, wirklich etwas unglücklich. Vor allem, wenn Band 1 jetzt dann schon längst vergriffen ist. Bei Manga Mix ist es auch so, dass jetzt irgendwie diese Sonderbände fast besser gehen. Also ich denke mal, Märchen Meets Manga, das ist halt so ein bisschen aus der Reihe. Ich glaube, das kann man sich immer kaufen, ganz egal, ob man jetzt irgendwie Band 1 bis 8 hat oder nicht. Da ist übrigens auch gerade wieder eine neue Lieferung gekommen. Also die kam jetzt, glaube ich, vor einer Woche. Die war ja zuvor wieder einige Monate ausverkauft. Also wer da noch ein Exemplar haben will, gerne. Wir haben wieder welche.
Du hast ja im Webshop bei uns auf der Seite nicht nur Animex-Produkte, sondern es werden ja auch andere Bände angeboten und Sachen von anderen Verlagen. Magst du uns da den Hintergrund zu erzählen? Warum sind da nicht nur Animex-Sachen da?
weil mich die Miriam von den Fire Angels so lange genervt hat, bis ich es dann endlich umgesetzt hatte. Nee, ich glaube, das ging damals tatsächlich von den Fire Angels auch aus oder wurde zumindest mit initiiert. Und ja, wir haben es dann halt irgendwann einfach mal gemacht, ausprobiert, da andere Sachen dann auch mit reinzunehmen in den Webshop. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen einfach. Und ja, ich denke, jetzt seit letztem Jahr machen wir es auch wirklich verstärkt dann, dass wir auch aktiv auf die anderen Verlage zugehen. Also mit Verlage meine ich jetzt halt sowas wie Nixonblut oder Experienze und so, also halt diese kleineren Verlage. Also was wir nicht machen, ist halt irgendwie so diese, also Tokyo Pop, Carlsen, EMA oder so brauchen wir eigentlich bei uns jetzt im Webshop nicht mit aufnehmen, weil ich glaube, die haben gut genug Vertriebswege, sondern also wenn wir mit unserem Webshop geht es eigentlich eher darum, dass wir halt diese ganzen kleinen Verlage irgendwo dann irgendwie, ja, dass wir halt den Leuten irgendwie eine Möglichkeit geben, leichter ihre Sachen vertreiben zu können. Und da ist es auch so, wir planen ja momentan noch so ein neues Produkt, also nicht ein neues Produkt, aber sagen wir mal so eine Art, ja, Dienstleistung für Doujinshi-Zeichner. Und zwar, also da kann ich jetzt auch noch nicht so genau sagen, wie das aussehen wird, aber es läuft halt darauf hinaus, dass wir einerseits versuchen, also Leuten, die jetzt irgendwie daran denken, einen eigenen Doujinshi herzustellen, also das heißt irgendwie 30 Seiten, 40 Seiten oder so, wie viel halt so ein typischer Doujinshi ist, und halt das, sagen wir mal, in nicht unbedingt sonderlich großen Auflage. Das heißt, wer jetzt irgendwie da mal bloß 100 Stück oder so herstellen lassen will, da ist es, glaube ich, so, das hieß es auch auf dem Panel, dass da häufig so ein bisschen diese Technik dahinter doch auch eine gewisse Hürde ist. Also das heißt, man muss ja immer relativ genau schauen, wie jetzt dann, in welchem Farbformat man das der Druckerei liefert, wie dann der genaue Randzuschnitt ist. Und dann irgendwie häufig gibt es dann irgendwie Komplikationen, weil dann also bei den Doujinshis ist ja von rechts nach links, darauf sind natürlich Druckereien eigentlich nicht eingestellt. Das heißt, man muss denen dann irgendwelche PDFs liefern, die dann irgendwie von Seite, also rückwärts halt dann gemacht sind und so weiter. Also da gibt's halt ein paar Sachen, genauso wie worauf man Acht geben muss, damit jetzt keine Moiré-Muster entstehen. Und ja, ich denke einfach, dass was wir jetzt halt momentan planen, ist, dass wir halt so eine Art Dienst anbieten, dass man jetzt aus diesen verschiedenen Seiten einen druckfertiges Doujinshi erstellen lassen kann automatisch. Das kann dann jeder Zeichner einfach einmal machen, einfach dann quasi seine Dateien reinstecken und dann kommt dann halt ein hoffentlich möglichst druckfertiges PDF dann dabei raus. Und wir bieten dann halt auch an, dass wir dann, falls der Zeichner dann Interesse dran hat, das dann auch dann, also dass wir quasi das an uns schicken lassen und dann auch über unseren Webshop mit vertreiben. Einfach weil dann, ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht, manche haben da einfach Interesse dran, dass man es darüber dann halt kaufen kann. Und bei dem anderen, da geht es dann auch noch darum, dass, Also quasi auch jetzt selbes Szenario, dass ein Zeichner sich überlegt, ob er jetzt, ob es sich jetzt für ihn lohnt, jetzt ein Doujinshi für 100 Stück oder so drucken zu lassen. Also das sind ja dann doch ein paar hundert Euro, die man dafür investieren muss. Also jetzt, was weiß ich, vielleicht 200 Euro oder so. Vielleicht knappe 200 Euro, je nachdem, wie gut die Druckerei oder wie billig die Druckerei halt ist. Und da dachten wir, dass man halt so eine Art Dienst auf der Animex-Seite anbieten kann, dass die, dass so ein Zeichner halt quasi seinen Lesern von dem Doujinshi möglichst formalisiert fragen kann, ob die daran interessiert wären, überhaupt das Ding dann gedruckt kaufen zu wollen. Also, dass man jetzt sagen kann, okay, ich plane jetzt diesen Doujinshi zu drucken, würde wahrscheinlich so um die 4 Euro oder so kosten, das Exemplar. Wer hätte daran Interesse, das dann zu kaufen? Und dass dann die Leute, die sagen, okay, ja, das wäre es mir wirklich wert, da halt dann sagen können, okay, ich trage mich dafür ein. Und dann hat halt der Zeichner einfach schon mal so ein bisschen Rückmeldung, ob das überhaupt irgendwie ein, ob sich das irgendwie rechnen würde. Also, dass er dann, ohne dass er jetzt dann irgendwie 100-200 Euro dann in den Sand steckt.
Ja, das ist natürlich schon sehr cool, ja, muss ich sagen. Wir haben ja auch unsere Manga-Mixe auch nicht jetzt aus wirtschaftlichen Gründen ins Leben gerufen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und wollten ja einfach diese Doujinshis lesbar machen für alle, die Leute publizieren, die halt sonst nicht die Möglichkeit hätten. Und das würde ja auch in dieselbe Richtung gehen. Also ich hoffte auf viel Beteiligung.
Ja, also sagen wir, es würde dann in die Richtung gehen, wenn wir dann als Verein auch mit ein bisschen einspringen. Also wenn wir sagen, okay, also das ein Problem ist ja immer, dass sich so eine Auflage, also mit für 20 Stück lohnt sich's einfach nur nicht, irgendwas drucken zu lassen. Und ich denke, wenn jetzt irgendein Zeichner sieht, okay, ich habe jetzt 20 Leute oder 30 Leute, die das kaufen würden, dann lohnt sich das noch nicht wirklich. Also für 30 allein lohnt sich's nicht, das drucken zu lassen. Und da wäre es dann halt eher vielleicht so, aber wie gesagt, das ist jetzt noch sehr vage. Also ich muss da ja auch noch einen Antrag dazu schreiben. Dann muss da irgendwie der Vorstand in dem auch zustimmen. Also ich zähle da auf deine Stimme. Und also dass dann halt quasi der Verein sagt, okay, also wir unterstützen das jetzt dadurch, dass wir dann halt auch quasi nochmal 20 Stück oder 30 Stück selbst dann auch mit abkaufen, so auf eigenes Risiko. Und dann, also quasi, dass wir es dadurch ein bisschen unterstützen könnte, weil, also ich denke mal, die Beträge, um die es da geht, also das ist, also ich denke mal, wenn sie um 200 Euro, das ist jetzt was für den einzelnen Zeichner, ist das schon durchaus eine signifikante Summe. Aber ich denke, wenn wir jetzt als Verein mal irgendwie riskieren, dann im schlimmsten Fall 100 Euro zu verlieren, okay, ich glaube, damit können wir leben.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf die Zukunft, was da wohl noch alles kommen wird. Also ich würde mich auch sehr über den Ausbau da freuen. Ansonsten, um nochmal hier zurück aufs Thema Erlangen zu kommen, du warst am Sonntag auch noch auf dem Max- und Moritz-Preis, glaube ich.
Nee, also ich war nicht mehr da. Also ich war ja wirklich nur Samstag da.
Ja, der Wolfe hatte mir erzählt, wir haben ja da auch geholfen bei der Abstimmung. Die lief ja direkt über uns, glaube ich.
Also das war ja, der Max- und Moritz-Preis hatte halt jetzt, glaube ich, seit vor 2 Jahren, haben die halt so eine Art Publikumspreis auch. Und dieses Jahr sind wir dann zum ersten Mal, also sind wir als Animex auch mitgefragt worden, ob wir da uns jetzt damit beteiligen. Das war, ich weiß gar nicht, wer zuvor war, ob das jetzt Spiegel Online war oder nicht. Also bei der Frankfurter Buchmesse war es so, dass, glaube ich, irgendwann Spiegel Online aufgehört hatte und dann stattdessen wir mit reingekommen sind als Partner dafür. Also das läuft ja immer über verschiedene Seiten, also Splash Comics, beziehungsweise das Comic Forum, da kann man immer abstimmen und halt bei uns und meistens auch noch irgendwelche anderen, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Frankfurt ist es noch die Frankfurter Rundschau oder irgendwie so.
Ja, es sind immer mehrere Orte, wo man seine Stimme abgeben kann.
Und ich finde es insofern ganz cool, weil jetzt sind wir eigentlich bei allen deutschen Comicpreisen sind wir irgendwie mitbeteiligt. Also beim Sondermann sind wir noch mit dabei und beim Comicfest München, da gibt es ja auch immer diesen Peng-Preis. Und das ist ja auch ein reiner Publikumspreis. Da hatten wir, wer hatte da dieses Mal gewonnen, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube Death Note hatte mal vor 3 Jahren gewonnen.
Naruto hatte mal gewonnen.
Ja, das wird dann letztes Jahr gewesen sein, genau. Und die sind ja auch bloß alle 2 Jahre.
Ja, genau. Die Vampire Night-Zeichnerin hatte doch auch
einen. Das kann sein.
Genau, die Matsuri Hino.
Vielleicht gab es auch zwei oder so. Also ja. Dass es irgendwie den zweiten Platz
wir gab. Wir merken, wir erinnern uns nicht mehr an Dinge, die vor 2 Jahren passiert sind, obwohl wir dabei waren. Schön.
Ja, ich wusste nur noch, wie dann der Galli dann halt das präsentieren hat müssen und dann so irgendwie und dann panisch rumgelaufen ist und wir dann quasi die Laudatio dann irgendwie für ihn schreiben haben dürfen für Death Note damals. Das war ganz lustig.
Ja, letztes Jahr hat er versucht, hektisch eine Cosplayerin der Serie aufzutreiben, um das Ganze optisch noch etwas aufzuwirken. Das war auch sehr nett. Also wir sind da immer wieder gerne bei solchen Aktionen dabei und wir freuen uns auch, dass die Preise auf uns zugekommen sind, dass wir das halt mit bestimmen können, also unsere User da darauf hinweisen können.
Also ich meine, ich bin ja schon tendenziell auch eher der Typ dafür, der solche Publikumspreise lieber mag, weil ich finde es halt immer etwas schwierig, also wenn man dann irgendwie also die Qualität, ich meine, was ist jetzt der hochqualitativste Manga oder der deutsche Comic oder so? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so eine Jury dann häufig so ein bisschen im luftleeren Raum dann oder dazu neigt, dann im luftleeren Raum zu arbeiten, weil man ja doch immer so ein bisschen dazu neigt, dann jetzt den Massengeschmack dann eher so ein bisschen abwertend dann irgendwie zu betrachten. Und darum ging es jetzt auch bei dieser Max- und Moritz-Preis-Diskussion im Nachhinein. Ich wollte halt deswegen das jetzt nochmal hier erwähnen, weil es ging halt dann anschließend schon noch so eine gewisse Diskussion rum. Also es gab halt verschiedene Zeitungen, die jetzt dann über diesen Preis diskutiert hatten. Also es hatte ja dann die, also Grablicht hatte dann gewonnen. Ja, also man hat halt gemerkt, dass die verschiedenen Zeitungen dann so nicht so ganz glücklich waren mit der Wahl. Also das war so ein bisschen ähnlich wie damals, als, glaube ich, Sento Chihiro dann den Goldenen Bären gewonnen hatte. Da war es ja auch so, dass irgendwie dann alle Zeitschriften erstmal komplett überrascht waren, wie ein Anime, ein Zeichentrickfilm, der dann so einen wichtigen Preis gewinnt. Das geht ja gar nicht. Wo kommen wir denn da hin? Und so ein bisschen, also scheint es da auch gewesen zu sein. Also da hatte ja der, wie heißt der, Roter Kater, glaube ich. Genau, Roter Kater. Der ja auch übrigens auch bei diesem Doujinshi-Panel mit dabei war, also die Welt ist klein, der hatte dann recht ausführliches Blogposting dann auch dazu geschrieben, wo er sich dann nochmal etwas ausführlicher darüber beschwert hatte, insbesondere über die FAZ, dass die dann halt irgendwie nochmal sehr die demokratische Legitimität von so einem Publikumspreis irgendwie kritisiert hatte, weil ja quasi da zählt ja dann plötzlich bloß noch die Beliebtheit von dem einzelnen Zeichner und der kann ja dann über soziale Netzwerke massiv mobilisieren.
Ja, natürlich können die Zeichner dann ihre Beliebtheit etwas ausnutzen, aber ich weiß nicht. Also mir gefallen eigentlich Jurypreise. Das ist halt immer die Momentaufnahme von einer Person oder von 5 Personen.
Du meinst jetzt Publikumspreise, oder?
Nee, ich meine halt, wenn eine Jury wirklich das auswertet, da hatte ja auch jeder seine eigene Meinung oder seinen eigenen Geschmack. Und bei Publikumspreisen stimmen halt doch sehr, sehr viele Leute mit. Und ja, mir gefällt eigentlich die Art der Auswertung schon besser, aber und vor allem, warum soll es nicht beides geben? Ich verstehe da auch nicht, dass da so ein Heckmeck gemacht wird dann. Also.
Na, was ich aber gut fand, ist, dass nach diesem relativ langen Blogposting, wo der ja dann auch diesen FAZ-Autor relativ stark kritisiert hat für seine Äußerung, sich dieser Redakteur dann genau bei uns angemeldet hat und dann selbst in diesem Posting dann nochmal darauf geantwortet hat und dann Stellung dazu genommen hat. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Ah, tatsächlich?
Ja, das war jetzt so etwa 1 Stunde, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen. Das dachte ich, okay, das bringe ich hier doch auch noch unter.
Was hat denn der dann geschrieben auf den
Eintrag? Ja, er hat halt einfach nochmal gemeint, dass halt, also im Prinzip nochmal wiederholt, warum er jetzt Publikumspreise bei sowas auch nicht sonderlich gut findet. Einfach deswegen, weil da nicht unbedingt die Qualität von dem Comic oder so bewertet wird, sondern einfach bloß, welcher Zeichner am besten vernetzt ist und daher seine Fans am besten dazu aufrufen kann. Also so, er hat es ja in dem Artikel dann auch damit verglichen, dass jetzt irgendwie in Italien, glaube ich, ein Schwimmbad mal nach Bud Spencer dann benannt worden ist, einfach weil sich da irgendwie eine Facebook-Gruppe dazu gegründet hatte. Also, ja. Okay. Es stimmt natürlich schon, dass man mit sozialen Netzwerken irgendwie besser mobilisieren kann als ohne soziale Netzwerke. Aber gut, ist halt so. Gut, ich denke, das war's dann soweit zum Comic Salon Erlangen.
Ja.
Hättest du noch was?
Nö, ich bin gerade am Überlegen, was wir das ganze Wochenende dann noch so gemacht haben. Wir haben natürlich.
Ja, du hattest viel Spaß, habe ich gehört, oder?
Ich?
Ja.
Ja, ich habe Fußball geguckt am Abend. Mit 20 Frauen. Nein, natürlich haben wir das gemacht, aber ja, wir waren ja dieses Jahr, das haben wir vor 2 Jahren das erste Mal gemacht, auch wir da bei dem Sticker-Album dabei von Erlangen. Das ist eigentlich eine super tolle Idee, finde ich, ja, weil der
Comic. Tolle Idee, dass Panini auf die Idee kommt, wir könnten ja mal Sticker-Alben machen, oder?
Richtig. Ja, den ursprünglichen Sinn hat es aber tatsächlich darin, dass ja der Comic-Salon Erlangen sich ein bisschen auf die Stadt ausweitet. Da gibt es ja viele Ausstellungen, die in der Innenstadt sind. Mhm. Und man bekommt halt am Eingang dieses leere Sticker-Album. Und wenn man das voll bekommen möchte, dann muss man halt auch in der Stadt zu den Ausstellungen gehen und an alle Stationen. Also dann hat man halt alles mal gesehen.
Ja, ja, stimmt. Also es sind ja dann, glaube ich, auch beim Animex-Stand dann einige Leute vorbeigekommen, dann einfach bloß deswegen, weil sie die Sticker haben wollten.
Richtig. Und
Wir haben das nicht so wie alle anderen gemacht, so nach dem Motto, du willst einen Sticker, da hast du ihn.
Ja, nee, so einfach war das bei uns nicht. Ja, wir hatten ein Glücksrad. Glück.
Ja, bei den anderen Conventions ist es ja so, da darf man am Rad drehen und dann gewinnt man was.
Ja, dann bekommt man was. Bei uns hat man eine Aufgabe bekommen, sowas wie 5 Kniebeuge machen oder Limbo tanzen.
Oder, das war mein Liebling, einen Keks zu essen.
Ja, das gab es aber nur einmal, ja. Und am Sonntagnachmittag waren dann die Kekse alle. Aber es waren auch nicht mehr wirklich viele Leute. Aber also insgesamt fand ich das eine sehr nette Idee und auch die Leute kommen halt auf einen zu und schauen sich halt auch wirklich tatsächlich die Sachen an. Ja.
Ich glaube, man musste ja auch Comics zeichnen oder oder irgendwie Texten dazu. Ich glaube, das war so die meisten davon. Ich glaube, da wollte der Wolf ja auch noch irgendwann bei uns im Weblog dann was dazu schreiben mit den besten Einsendungen dann, oder?
Ja, der hat die auf jeden Fall aufgehoben und wollte einen kurzen Artikel schreiben und ein paar Bilder zusammenstellen, dass ihr auch in den Genuss kommt, von unserem Wochenende ein bisschen teilzuhaben.
Ja, dann schauen wir mal, wer schneller ist. Er mit seinem Blogposting oder wir damit, die Podcast-Episode jetzt dann online zu bringen. Das muss man ja auch noch nachbearbeiten, Erik.
Mal sehen. Aber allgemein gibt es eben solche Aktionen halt öfters, dass der Animex auf Veranstaltungen geht und dort Stände hat. Ja. Leider berichten wir, glaube ich, viel zu wenig davon.
Ja, ich weiß. Also ich glaube, das war jetzt auch irgendwie so die neue, ich glaube, die Seiki hatte doch gemeint, ab jetzt soll bitte jeder, der irgendwo einen Stand macht, dann auch irgendwie ein paar Fotos und ein paar einen Artikel darüber schreiben, oder?
Ja.
Also ich dachte, das war eh schon die Richtlinie, aber es macht halt bloß leider nicht immer jeder.
Ja, was heißt, es war bisher die Richtlinie, die ist ja relativ neu, also dass dieser Iki in den Vorstand gekommen ist, ist ja jetzt ein Monat, glaube ich.
Ja, ich meinte,
oder?
Die Richtlinie, also so zumindest so inoffiziell hieß es das schon immer, dass man es machen sollte.
Ja, also immer, das war immer sehr erwünscht, ja. Ja, wir wollen halt gucken, dass wir das tatsächlich ein bisschen besser auf die Reihe kriegen und einfach auch den Leuten ein bisschen zeigen können, die halt nicht vor Ort waren, was wir denn
da machen. Und zum anderen auch, dass man halt ein bisschen dokumentiert einfach, weil wir haben ja jetzt schon das quasi, ich sag's mal, Problem in Anführungszeichen, dass wir jetzt, dass es den Verein jetzt schon ein bisschen länger gibt, also so 12, 13 Jahre inzwischen. Und wenn ich mir da überlege, also was haben wir eigentlich noch von den Ständen, die wir damals eigentlich alle noch gemacht hatten? Also das Also ich finde, das ist schon auch, also allein deswegen sollte man es machen, damit das Ganze so ein bisschen besser dokumentiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir, dass wir das auch umsetzen können. Ja, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Allgemein ist jetzt wenn neue Leute dazu in den Vorstand kommen, dann gibt es ja erstmal so einen Motivationsschub, ja. Also es ist zurzeit wirklich einfach nur total toll.
Wunderschön.
Ja, wunderschön. Ja, der neue Vorstand, wir sind halt ein recht gutes Team, ja, und hoffen, dass wir halt auch viel von dem, was wir uns jetzt vorgenommen haben, halt auch umsetzen können. Und das vor allem, das Schwierige ist ja immer daran, ja, nicht, dass man irgendwo rumwurschtelt, sondern das auch ein bisschen publik zu machen, ja.
Ja.
Der Ben führt jetzt auch in seinem Blog immer so ein bisschen Bericht, was ich auch schon sehr schön finde, einfach so ein bisschen die private Sicht, so mein Leben als Anime-Exposition, also nicht so krass, ja, aber wenn euch das mal interessiert, so guckt da mal rein. Und ansonsten werden wir auch versuchen, den aktiven Webblog ausführlicher zu nutzen, da halt öfters mal Beiträge reinzubringen.
Ja, und außerdem haben wir ja jetzt diesen Podcast. Den schauen wir mal. Ich stelle mir das schon so vor, dass wir da jetzt dann irgendwie noch ein paar Gäste in Zukunft einladen können. Also ich weiß jetzt nicht, entweder die, die jetzt hier in dem Umkreis von uns sind, dann halt direkt mit zu uns ins Büro. Und vielleicht ansonsten schauen wir mal, ob wir irgendwie per Skype noch wen dazuschalten können.
Ja, ihr könnt uns ja Vorschläge machen, aus welchem Animex-Projekt ihr gerne jemanden hören tätet, der euch was erzählt. Ja, das wäre doch eine nette Idee.
Ich glaube, das könnte man wieder als Publikumspreis machen.
Ja, und gewonnen hat ConOrga XY von... Tada! Ja.
Wie kann ich mir jetzt das bei dir vorstellen? Also ich meine, du hast ja jetzt auch quasi als Schatzmeisterin ganz neu angefangen. Was kommt da so zu auf dich? Also ich meine, ich sehe halt immer, ich bin ja im Büro mit der Susanne, die ganze Buchhaltung hier vor Ort macht. Was musst du da eigentlich machen?
Also es ist ja so, wir haben eine Angestellte eben als Buchhaltungsassistentin, die den laufenden Betrieb managt. Und ich glaube, die ist jetzt schon ein Jahr bei uns, oder?
Ja, ein bisschen mehr jetzt
inzwischen. Mehr. Und das ist eine absolute Perle, kann man nur sagen. Echt glücklich, dass wir die gefunden haben. Also man kommt ja im Privatleben nicht so oft tatsächlich in die Situation, dass man eine Stelle ausschreibt, Bewerbungsgespräche führt und Bewerbungsunterlagen sichtet. Also für mich war das eine irrsinnige Herausforderung damals, da habe ich schon stark mitgeholfen und ich bin also wirklich über das Ergebnis begeistert, weil so die Standardfälle sind halt, hier ist ein Projekt, das hat halt einen Budgetplan eingereicht und in dem Budgetplan rechnet das natürlich dann seine Belege ab. Ja? Und dann ist so die Standard-E-Mail, hallo liebe Buchhaltung, bitte zahl mir mal 15 Euro für meine Postkosten aus, irgendwas, ja. Mhm. Und das ist einfach für jemanden ehrenamtlich, das muss zuverlässig und gemacht werden, weil ja auch die anderen Projektleiter ehrenamtlich in dem Verein arbeiten und das denen halt nicht zuzumuten ist, immer alles ewig auszulegen, bis der Schatzmeister mal irgendwie nach 3-4 Tagen in seine Mails guckt oder so. Also normalerweise sollte man schon öfters reinschauen, aber ich finde, das ist halt ehrenamtlich nicht so gut zu stemmen. Und das macht eben alles diese Susanne, das Laufende und als Schatzmeister, das ist eher das alles, was so drüber hinausgeht. Weil klar, sie kann ja nicht alles detailliert über den Verein wissen. Ja, und wenn dann natürlich von der Buchhaltung eine Rückfrage kommt, hallo, hier ist das und das, wie muss ich das denn verbuchen? Weil was betrifft das überhaupt? Ja, dann kommt sowas schon zu mir. Oder wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Ja. Ansonsten ist eben Schatzmeister auch einer der wenigen Vorstandspositionen, wo man halt wirklich so fest definierte Aufgaben hat, wie zum Beispiel das Überwachen eines Haushaltsplanes, ja, dass man einfach über die Budgets drüber guckt, ja, und die Finanzen halt im Blick hat und ich glaube, man kann es halt am besten so ein bisschen Projektcontrolling nennen. Ja, ich stehe zwar jetzt ganz am Anfang, aber man sollte halt schon schauen, dass halt alle Abrechnungen da sind, alle Kassenbücher da sind und das dann auch richtig verbucht wird, weil wir sind ein Verein, ja, wir sind eine juristische Person, ja, und wir müssen eine Umsatzsteuer abführen. Und wenn wir die Sachen nicht verbuchen, ja, und nicht melden, dann machen wir uns halt schon strafbar.
Und das jetzt im Monatsrhythmus ja auch. Also ich glaube, das ist ja auch erst ab einer bestimmten Größe so, dass man das immer schon pro Monat machen muss, oder?
Ja.
Also ich dachte, also früher mussten wir es ja alle Quartal machen, die Umsatzsteuererklärung, als wir noch deutlich kleiner waren.
Ja, da gibt es bestimmte Grenzen, ja, an Umsatz. Allerdings sind das ja nur die Voranmeldungen, ja. Also entscheidend ist dann halt schon am Jahresende.
Ansonsten ist halt mein Eindruck schon immer so ein bisschen gewesen, dass Schatzmeister so ein bisschen der Posten ist, wo alle anderen so ein bisschen die Neigung haben, die unangenehmen Tätigkeiten dahin zu verschieben. Also immer, wenn es irgendwie um Geld und Recht und so weiter geht, also zum Beispiel jetzt irgendwie hat er bis jetzt dann auch immer GEMA, hatte doch, glaube ich, dann auch immer der Schatzmeister gemacht, früher nicht, oder? Also zumindest Versicherungen landeten beim Schatzmeister, ja. Genauso diese Tätigkeitsberichte fürs Finanzamt. Das sind ja alles Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt sagen muss, das muss jetzt der Schatzmeister machen, aber es ist halt irgendwie, also das ist mein Eindruck einfach bloß, wie es auf mich rübergekommen ist, so ein bisschen nach Motto I, das ist was Unangenehmes, das macht der Schatzmeister.
Nein. Ja, also es ist halt, natürlich kann man unglaublich viel unter das Wort Finanzen drunter stopfen, ja, und das passiert dann halt auch logischerweise, aber also ich habe bisher noch nicht den Eindruck während meiner Zeit, ja, auch wenn es jetzt noch nicht so lange ist, aber ich bin halt auch der Meinung, dass jeder im Vorstand ist gleichberechtigt, jeder steht am Ende da vor der Mitgliederversammlung und muss für den Scheiß gerade stehen, ja? Und dementsprechend bin ich wirklich ein absoluter Demokratiefanatiker und Teamplayer, ja, und das funktioniert soweit auch wunderbar. Mhm. Also wenn man sagt, hey Leute, das muss hier fertig werden, da müssen wir anpacken, dann passiert das auch.
Also ich meine, ich bin ja hier so ein bisschen in der schwierigen Situation. Also quasi, wenn ich jetzt über den Vorstand rede, dann spreche ich quasi über meinen Arbeitgeber. Und insofern, wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt den neuen Vorstand auch sehr viel harmonischer, dann hat das immer so ein bisschen den Beigeschmack von, ich will mich ja jetzt einschleimen oder so. Aber es ist natürlich schon wirklich auch mein Eindruck.
Ja, bei 80% Frauen, ja. Ja, also ich weiß auch nicht. Also mir ist das... Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt einfach besser läuft, wenn man auch im Team besser agieren kann. Mhm. Das ist keine One-Man-Show, die man da machen kann.
Na doch, ist es jetzt eine One-Man- und Four-Woman-Show.
Ja, also stimmt, der arme Ben. Schon gemeint, er muss zur Offline-Sitzung einen Rock tragen, aber er möchte nicht. Okay. Wir werden Bilder davon machen. Ja.
Ja, ansonsten Vorstandsarbeit, ich meine, es ist ja halt viel E-Mails lesen.
Ja.
Und halt die irgendwie alle paar Wochen dann noch diese Sitzung, die wir da haben. Also die Online-Sitzung, die im Mumble momentan ist.
Genau, also wir kommunizieren vor allem, weil wir ja auch dezentral sind. Okay, wir sind natürlich drei hier in der Umgebung, aber die anderen zwei sitzen ja nicht in München, ja. Und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, ständig uns mal einen Freitag auf ein Bier zu treffen und irgendwas zu diskutieren. Mhm. Das heißt, das meiste läuft übers Internet ab. Wir haben natürlich unsere Mailinglisten. Und was sich in den letzten 2 Jahren auch verstärkt getan hat, was wir auch gerne weiter ausbauen wollen, sind, dass wir uns halt so zusätzliche, wie nennt man sowas, Tools geschaffen haben.
Ja, also du meinst jetzt wahrscheinlich das Antragstool, oder?
Genau.
Genau, das, da wollte ich auch noch drauf zurückkommen.
Das, ich glaube, du kannst es technisch besser
ich habe es ja gar nicht programmiert, das hatte der Ghostgambler damals programmiert.
Stimmt, ja. Das ist im Endeffekt, hat jedes Vereinsmitglied die Möglichkeit, direkt über die Website einen Antrag an den Vorstand zu stellen. Und wir wiederum haben natürlich den unglaublichen Vorteil, dass nichts verloren geht, dass wir nichts vergessen können, weil dieses liebevolle Antragstool schickt dir alle 3 Tage eine E-Mail, wenn du was noch nicht bearbeitet hast. Ja. Und man hat auch die Möglichkeit, der Vorstand unter diesem Antrag darüber zu diskutieren. Also eine Art Mini-Forum, halt einfach so eine Kommentarfunktion. Sprich, wir müssen nicht alles auf einer Sitzung, wir sitzen auch online, immer alle 2 Wochen so zusammen und besprechen uns. Und dieses Anträgesystem hat halt auch den Vorteil, dass wir halt sehr viel direkt lösen können und direkt besprechen können und nicht immer nur alle 2 Wochen Anträge bearbeiten und entscheiden.
Also vom Ablauf her ist es ja so, also du meinst, weil jetzt ihr darüber abstimmt schon, und quasi, ich glaube, dann, wenn es einstimmig ist, dann ist es sofort beschlossen. Aber häufig bei den strittigeren Themen, die werden ja dann doch wieder vertagt auf diese Besprechungen, oder?
Genau. Also es gibt natürlich so Themen wie ich oder jemand möchte gerne 10 Uhr, was 10 Uhr nicht, aber gerne einen Stand
halt. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hatte ja letztens den Antrag gestellt, dass ich jetzt den Kalender, den ich programmiert hatte, oder also den ich jetzt für die Animex-Seite programmiert hatte, dass ich den als Open Source herausgeben will. Das war ja genau so ein Antrag, den hatte ich ins Antragssystem gestellt. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Tage vergangen sind, aber es war jetzt nicht sonderlich lang. Und dann habe ich irgendwann das Okay bekommen, ja, kannst du machen.
Genau, also dadurch geht das halt ziemlich einfach, wenn wir uns alle einig sind und das alle eh schon für eine gute Idee halten, dann ist das super schnell erledigt. Und wenn es aber halt ein schwieriges Thema ist oder wir uns uneinig sind und halt lieber drüber diskutieren wollen, dann nehmen wir das Thema halt mit auf eine Sitzung, wo wir halt dann miteinander sprechen können. Aber die Vorrecherche findet dann halt schon auch davor statt. Also man kann sich halt informieren und irgendwelche Hintergrundsachen schon mal zusammentragen oder halt auch schon mit dem Antragsteller reden davor, ja, und halt Fragen klären, ja. Also man muss nicht jedes Mal von Sitzung zu Sitzung arbeiten.
Wie viele Anträge sind es dann so ungefähr im Schnitt?
Also direkt nach der Mitgliederversammlung waren es unglaublich viele.
Ja, aber da waren ja relativ viele Anträge, die sich auch direkt wiederum auf das Antragstool bezogen haben.
Ja, also nur her damit, Leute, kann ich immer sagen, weil ich finde das super, wenn halt viele Interesse zeigen. Und es zeigt halt Interesse von dem Vereinsmitglied, dass es sich für die Zukunft interessiert. Also wenn ihr eine gute Idee habt, bringt sie an. Ja, das ist kein Thema. Wir diskutieren gerne drüber und wir setzen sie auch gerne um, wenn sie ne, irgendwie das machbar ist also und das toll ist.
Idealerweise lässt man ja die Umsetzung dann auch wieder das Mitglied machen.
Ja.
Aber wir können halt quasi, es hat ja den Vorteil für jemanden, der irgendwas in der Fanszene macht, das dann über den Verein zu machen, einfach weil dann, also erstens, wir haben finanziell sind wir schon so, dass wir manches Projekt auch mit unterstützen können und halt
es geht halt oft auch einfach um die Vorleistung, ja. Es ist halt, wenn man irgendwas mietet oder halt, wie du sagst, du chingis, ne, man muss in Vorleistung gehen und hat dann das alles da liegen. Das ist natürlich privat für jemanden 200 Euro einfach mal vorzustrecken, ja. Sehr schwierig und für uns als Verein, wir haben natürlich die Möglichkeit.
Ja, und vor allem, wir haben ja auch Versicherungen. Das ist ja, glaube ich, bei vielen von diesen kleinen Projekten, also gerade jetzt Treffen oder so, wenn du jetzt meinst, klar, ich meine, das entwickelt sich dann so organisch, aber es gibt halt dann immer relativ viele Sachen, an die denkt man erst einmal gar nicht. Also so ein bisschen ist ja dann der Vorstand auch immer so eine Art Berater dann auch mal einfach, ja. Gerade jetzt bei sowas wie Treffen, weil der Verein halt einfach schon recht viele Treffen mit unterstützt, dass man halt einfach so auch ungefähr weiß, auf was muss man jetzt da Wert legen. Also was ist jetzt wichtig, was übersieht man leicht?
Ja, man gibt sich halt privat weniger in Gefahr, kannst du es sagen, ja. Also weil, wenn man natürlich jetzt sagt, man organisiert irgendein Treffen, ja, und das als Privatperson, klar passiert in der Regel nichts, ja, aber was ist denn, wenn mal was passiert? Oder was ist, wenn man ist ja sofort, wenn man sich zusammenschließt und wenn wir zwei jetzt losziehen und sagen, wir wollen in Gröbenzell von mir aus, ne, hier ein Treffen organisieren und mieten uns da halt irgendein Gebäude, ja. Wir sind ja sofort rechtlich gesehen eine GbR, eine Interessensgemeinschaft, ja. Und sind dann auch haftbar, wenn etwas passiert, ja. Und da hat man natürlich dann den Verein im Rücken, ja. Und wir führen ja schon also die Sachen halt auch immer ab und wissen ja, was sozusagen alles dazugehört,
wie ja, das man. Ja, die GEMA halt, und so weiter.
Ja, genau, dass man GEMA zahlen muss, sowas halt zum Beispiel, ja. Deswegen ist uns halt vor allem sehr wichtig, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter auch wirklich abgesichert sind. Da soll nicht jemand irgendwie reindapsen, weil er halt irgendwas macht, was er findet cool wäre für andere Leute.
Ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast bei dem Thema Treffenvertrag. Das wollten wir ja auch noch ansprechen. Aber jetzt so eher in dem Sinne, dass da, also ich meine, du hattest jetzt die Treffen erwähnt. Wenn jetzt irgendein Treffen zum Animex gehört, ist es ja so, dass die dann eine Art Treffenvertrag unterschreiben muss, wo das Ganze halt einfach rechtlich fixiert wird, wer für was zuständig ist.
Ja, Also das,
und ich glaube, da er momentan mit dem aktuellen so richtig toll findet, den ja irgendwie keiner, ist jetzt so mein Eindruck.
Ja, also der wurde halt damals vor allem eingeführt, weil man halt diese Problematik gesehen hat, dass eigentlich die Leute was für den Verein schon machen, aber es halt ja kein Dokument, keine Nachvollziehbarkeit gibt. Ja, sprich, die Leute hatten halt überhaupt keine Rechtssicherheit. Wenn was passiert wäre, dann wären sie halt, wenn es doof läuft, ja, allein da gestanden, weil die das ja privat machen. Und man wollte das eben in feste Bahnen bringen, ja. Und bevor man gar nichts macht, hat man halt als Privatperson, schreibt man ja auch nicht oft Verträge, ja, einen Vertrag aufgesetzt und hat gesagt, den überarbeiten wir dann mal bei Zeiten.
Ja, stimmt. Ja. Das war wann? 2008 oder so?
Ja. 2009. Und da sind wir immer noch dabei.
Genau, aber ich glaube jetzt, also so wollten wir eigentlich drauf kommen, dass wir haben ja jetzt am nächstes Wochenende schon, also jetzt ab in 3 Tagen von jetzt aus gesehen, unsere Offline-Sitzung. Ja. Das ist ja auch noch so eine recht, also eine Art Tradition im Verein, die es jetzt seit 2-3 Jahren gibt, dass sich der Vorstand halt 1 bis vielleicht 2-mal im Jahr einfach mal einmal wirklich offline zu so einer Klausur zusammensetzt. Das ist dann meistens hier in München unten und dauert halt dann einfach 2 Tage. Und das ist dann manchmal richtig intensiv, die Diskussion, die da läuft. Einfach weil man mal wirklich dann irgendwie 10 Stunden, insgesamt auch 12, 14 Stunden oder so in dieser Größenordnung einfach Zeit hat, um sich mal ein bisschen intensiver mit so abstrakteren Themen zu beschäftigen. Also die jetzt nicht so dieses Tagesgeschäft berühren, sondern halt eher so langfristige Zielsetzungen. Und genau da gehört halt so dieser Treffenvertrag einfach, wo ja auch dazu gehört, einfach wie jetzt die Treffen, was für Eigenständigkeit haben die Treffen gegenüber dem Verein, weil es ja auch häufig nicht so ganz klar geregelt ist, was gehört jetzt dem Treffen, was dem Verein und so weiter, wie viel darf ein Treffen für sich allein haben, einfach, dass das auch geregelt wird. Das sind ja doch eher grundsätzliche Entscheidungen.
Ja, also auf den, wir schauen dann auch immer, dass wir eben keine laufenden Themen, also keine Anfragen im Endeffekt dann auf diese Offline-Sitzung legen, sondern da geht's echt 2 Tage nur um übergreifende Themen, um längerfristige Themen. Und das hat die Vergangenheit halt einfach gezeigt, dass wenn man das natürlich unter der Woche 2-mal abends, ne, ein paar Stunden zusammensitzt, ja, wird jeder mal müde, jeder muss am nächsten Tag früh raus oder es kommt jemand spät von Arbeit, ja. Also es reicht schon, um sich halt untereinander abzusprechen, aber diese längerfristigen Themen bleiben natürlich immer ein bisschen auf der Strecke. Und dafür haben wir damals die Offline-Sitzung angefangen und ich finde das eine sehr gute Sache, weil auch gerade so von Angesicht zu Angesicht lassen sich halt viele Sachen sehr konkret diskutieren und auch einfach durch die massive Stundenanzahl, die man da auch mit verbringt, ja, kommt man halt mit vielem gut voran und hat halt neue Ansätze und kann halt neu angreifen.
Also ich schätze mal, wir werden ja nach der Offline-Sitzung dann auch nochmal einen Podcast machen. Mhm. Und da können wir dann ja auch mal so ein bisschen drüber reden, was jetzt da so besprochen worden ist. Also ich gehe davon aus, es wird zum Beispiel auch einen Themenblock über die Webseite wieder geben, wo ich dann natürlich wieder gefragt bin, da so ein bisschen vorzustellen, was jetzt da so die Konzepte für die Zukunft sind. Ich glaube, das können wir dann auch ein bisschen ausführlicher das nächste Mal dann besprechen. Also das jetzt heute noch zu machen, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber ich denke, gerade jetzt dann das nächste Mal können wir das ein bisschen ausführlicher dafür machen. Momentan ist es natürlich zugegebenermaßen so, dass ich jetzt bei der Webseite jetzt sehr stark im Jetzt verhaftet bin. Insofern, als dass wir gerade einen Serverumzug haben, es da immer mal wieder zu Problemen gekommen ist. Also mein Zeithorizont ist jetzt quasi momentan so 1 Woche ungefähr, weil ich hoffe, dass wir jetzt in 1 Woche den Serverumzug endlich hinter uns gebracht haben, der jetzt seit 2 Monaten, 3 Monaten inzwischen andauert. Und ja, ich glaube, danach ist es ganz gut, das nochmal so ein bisschen grundsätzlicher sich dann Gedanken über die Webseite, wie sie in 2 Jahren aussehen soll, dann ja, auch sich zu machen.
Wobei das ja auch wirklich, also ich finde, habe das mit den Ausfällen gar nicht so stark bemerkt diesmal. Klar hat es manchmal gehackt, ne? Aber wenn ich da wirklich Jahre zurückdenke, wo es ja dann wirklich mal echt lange ausgefallen ist, ja, da waren die Leute jetzt heutzutage schon über 1/2 Stunde komplett schockiert. Das finde ich auch ganz nett, wie sich das so ein bisschen gewandelt hat.
Ja, das stimmt. Es waren, sagen wir mal, die 2-3 Jahre zuvor, die waren wirklich relativ gut, was die Stabilität anging. zum Schluss hin, die Server haben ja alle noch funktioniert. Also insofern war natürlich so ein bisschen die Frage, warum müssen wir jetzt eigentlich umziehen? Und es war halt einfach so ein bisschen, ja, wir wurden halt quasi eingeladen. Online-Welten ist halt selbst in ein neues Rechenzentrum bezogen und hat uns dann halt auch vorgestellt, was sie uns an Server-Hardware dann einfach zur Verfügung stellen. Also was für Datenbank-Server, was für Web-Server, was für Bilder-Server und so weiter. Und das war halt schon ein relativ gutes Angebot. Also jetzt nur bei den Datenbank-Server, da hatten wir uns am Anfang halt sehr stark verschätzt, was die Performance angeht. Das war ja dann vor 2 Monaten oder so, ich glaube Ende April war das, wo wir ja schon diesen ersten Umzugsversuch gewagt hatten, der ja dann doch, sagen wir mal, da muss man dann schon sagen, ist wirklich in die Hose gegangen damals. Also da sind ja dann irgendwie von einem halben Tag sind dann irgendwie die Daten, INS zwar zum Glück dann am Ende nicht, aber so irgendwie Fotoeintragungen oder so sind dann am Ende verloren gegangen. Also das war schon wirklich sehr ärgerlich und es war richtig stressig. Ich glaube, da hatte ich da knapp 70 Stunden gearbeitet. Das will ich nicht wiederholen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein jetzt die Datenbankserver, die wir jetzt dann vor ein paar Tagen bekommen haben, da muss ich wirklich sagen, okay, da hat sich jetzt Online-Welt nicht lumpen lassen. Also das ist jetzt insgesamt, haben wir da fast doppelt so viel Performance wie bisher. Also es war bis jetzt ja so gelöst, dass wenn man jetzt irgendwas hat wie ENS oder Rollenspiele, dann liefen die auf genau einem Server. Mhm. Und wenn der Server ausfällt, also zum Beispiel, wenn man ein Upgrade installieren will, einfach mal eine neue Software von der Datenbank oder mal irgendwie ein Reboot oder irgendwas machen will oder so, dann ist ja immer das komplette System ausgefallen bis jetzt. Und das ist ja nicht unbedingt ideal. Und da ist es halt jetzt so gelöst, dass wir einfach 2 Server haben, die einfach genau dasselbe machen. Und wenn wir jetzt einen dann irgendwie upgraden müssen, einfach neue Version installieren oder so, dann kann man sagen, okay, der andere übernimmt den jetzt vollständig. Dann können wir den anderen mal währenddessen ein bisschen abschalten, da dann rumbasteln, so viel wir wollen. Und dann am Ende, sobald das fertig ist, synchronisieren die sich wieder miteinander und dann ist wieder alles wie vorher. Und dann kann man den zweiten dann dasselbe machen, ohne dass es zu irgendwelchen Ausfällen kommt. Und ich glaube, das ist wirklich sehr schön für uns eigentlich. Also das insgesamt hat einfach eine sehr viel professionellere Struktur, die wir jetzt haben mit den neuen Servern.
Ist das jetzt aber jetzt mal so für die Nicht-Techniker unter uns wie also mich?
Ich hatte jetzt auf den Notizen Master Replication geschrieben. Also ich habe es versucht ungefähr zu erklären.
Ja, aber okay, das hat sich dahinter genau. Verborgen. Ist das jetzt so eine Sache, die also sich eher im Hintergrund bemerkbar macht, wie du das jetzt erklärt hast? Oder merkt man das dann auch tatsächlich an der Geschwindigkeit, wenn du von Performance redest?
Also das Problem ist ja, die letzten 2 Monate war die Performance ja insofern wirklich schwierig, als dass jetzt die Seite, dass ein Teil der Server schon auf die neuen Server gezogen sind und die alten noch bei dem alten Rechenzentrum geblieben sind. Und dass das so verteilt war, das hatte wirklich die Seite richtig langsam gemacht. Einfach, das war schon wirklich sehr bemerkbar, einfach, dass jetzt eine Seite, die ansonsten in, sagen wir mal, 0,4 Sekunden geladen ist, jetzt dann plötzlich 1,5 Sekunden gebraucht hat oder so. Also das ist schon, und 1,5 Sekunden Ladezeit jetzt selbst für eine einfache Seite ist halt schon was, das merkst du als Benutzer wirklich, dass es da plötzlich langsamer geht. Und da muss ich ja auch wirklich sagen, also wir messen ja mit, wie viele Zugriffszahlen wir haben und es hat sich da halt schon wirklich drauf ausgewirkt. Also ich denke mal so, jetzt in den 2 Monaten oder so waren es gut 20%, die wir zum Schluss hin weniger hatten, Zugriffszahlen. Also das ist schon bitter, muss ich sagen. Insofern, wenn jetzt die neuen Server wirklich da sind, dann wird es auf alle Fälle erstmal wieder schneller. Aber ob das jetzt so viel schneller wird, als es jetzt ursprünglich war, das weiß ich nicht. Also was sicher ist, es wird halt einfach stabiler laufen. Und zum anderen ist es halt auch so einfach, man merkt einfach, Server werden auf Dauer einfach marode, muss man so sagen. Also irgendwann wird das Betriebssystem veraltet, dann irgendwann die Festplatten funktionieren nicht ewig. Bei einem von den alten Servern hatten wir ja gerade zur Weihnachtszeit so, dass der RAID-Controller manchmal dann ein bisschen gespackt hat und dann einfach plötzlich weg war, der komplette Server. Das ist eigentlich auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Also irgendwo die Server, die wir hatten, die haben schon noch so getan, aber es war halt schon so, dass man gemerkt hat, okay, also ich will die jetzt nicht noch 1-2 Jahre lang weiter so betreiben. Und also da war es dann schon auch wirklich an der Zeit, dass wir da mal irgendwie was Neues kriegen. Und da war das dann halt einfach ein recht verlockendes Angebot. Und ja, die 2 Monate, die jetzt dann da gedauert haben, die waren schon echt ärgerlich. Ich hoffe, dass sie nicht ganz umsonst waren am Ende.
Oh, das glaube ich nicht. Das wird sich dann schon bemerkbar machen. Vor allem, ja, glaube ja nicht, dass Leute dann dauerhaft abschwören, nur weil es mal eine Zeit lang langsam war, hoffnungsvoll zumindest.
Ja, hoffe ich auch, ja.
Okay.
Gut, dann haben wir, es ist ja nicht der einzige Serverumzug, da sag, das haben jetzt dann vielleicht die meisten eher nicht so mitbekommen, aber der Verein hat ja eh noch eine ganze Infrastruktur an verschiedenen Diensten, die jetzt für verschiedene Vereinsprojekte dann zur Verfügung gestellt werden. Also wir haben ja einen Mailinglisten-Server, einen E-Mail-Server, dann alles braucht irgendwo einen DNS-Server, also so quasi die Namensauflösung, damit jetzt, wenn ich irgendwie www.animuk.de oder so eingebe, dass ich dann auch wirklich bei dem richtigen Server, der dann da auch dazu gehört, dann lande. Das ist auch wieder ein eigener Dienst und den Webchat haben wir und dann, was haben wir noch? Ein Dokumentensystem haben wir noch und also diese ganzen Dienste sind jetzt auch in den letzten 2 Monaten auf eine komplett neue Architektur gewandert. Also das hat man jetzt wahrscheinlich, wenn man bloß auf der Animex-Seite unterwegs ist, gar nicht gemerkt, aber das hat uns halt jetzt in den letzten Monaten auch ein bisschen beansprucht. Ich denke, das ist jetzt wirklich so quasi mein Fazit jetzt, das ich von der Webseite her so habe. Es, also momentan ist noch richtig viel Stress mit diesen ganzen Umzügen und so weiter. Und ich freue mich wirklich auf die Zeit, wann ich mir mal wieder ein bisschen mehr Zeit in die Weiterprogrammierung, also das, wo wirklich was, ja, wo man neue Funktionen und so weiter dann irgendwie einbauen kann und wenn ich mich darum wieder widmen kann. Das kommt mir momentan schon sehr viel zu kurz.
Ja, das ist natürlich ein undankbarer Job, ne, weil man nicht wirklich sieht, dass viel dran gemacht wird. Ne? Aber ich hoffe doch, dass das dann bald abgeschlossen ist und wir dann auch wieder uns auf schöne neue Features im Weblog freuen dürfen. Ne?
Genau. Wahrscheinlich wird es jetzt die nächsten Wochen erstmal ein paar neue Features jetzt bei den Hörspielen und Podcasts geben. Einfach deswegen, weil ich es für den Podcast hier brauche. Also zum Beispiel hatte ich schon geschaut, wie man jetzt das Ganze dann in den iTunes Store einbringen kann, sodass man es irgendwie vom iPhone her dann irgendwie runterladen kann. Das finde ich einfach ganz sinnvoll jetzt. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht der erste Podcast, der auf den Gedanken kommt, jetzt unsere Seite dafür zu verwenden. Wir sind der zweite, nämlich den BisaCast gibt es ja auch noch. Ah, und vielleicht, stimmt. Ja, genau.
Den kenne ich sogar. Super.
Und vielleicht, wenn ich schon Sachen für uns jetzt hier programmiere, dann vielleicht haben wir die auch was davon. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Leute, die selbst auch gerne einen Podcast machen wollen. Gut.
Ja, mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein.
Genau, dann nochmal hier der Aufruf. Also wenn ihr noch bestimmte Themen behandelt haben wollt oder wenn euch sonst irgendwie was einfällt, was wir einfach in Zukunft besser machen können bei dem Podcast hier, dann, wie gesagt, also es gibt ein Blogposting hier, wo wir das posten und dann da bitte kommentieren. Alle anderen Podcasts würden jetzt an der Stelle darum bitten, dass wir uns doch bitte auch flattern sollen. Also zumindest kenne ich das von allen anderen Podcasts, die ich so höre dann immer. Also ich hatte mal versucht, das mit Flatter bei Animex einzuführen. Ich glaube, das hatte nicht so richtig toll funktioniert. Ich glaube, von daher können wir uns das jetzt hier sparen. Aber falls ihr zufällig irgendwie uns dadurch unterstützen wollt, dass ihr Vereinsmitglied werdet oder falls ihr schon Vereinsmitglied seid, aber noch nicht Goldmitglied seid, die Julia freut sich über jede neue.
Oder wo Verein irgendwo beim Verein aktiv mitwirken wollt, dann kommt nur her.
Okay, dann.
Vielen Dank fürs Zuhören und hoffnungsvoll bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.
Tschüss.